Aber es ist einfach schön, genau, einfach schön hier heute mit euch zu sein. Und bevor wir in die Predigt reinstarten, möchte ich einfach mal erklären, was ich mache. Genau, wie ihr schon gehört habt, ich habe viele Jahre bei Jugend für Christus gearbeitet, habe da die Volontäre begleitet. Also Diana, die hier zum Beispiel bei euch war, die war eine von den Personen, die ich da begleiten durfte. Und der Herr hat mir einfach eigentlich 2020, so einen neuen Auftrag auch aufs Herz gegeben. Und in freundlicher Verbundenheit habe ich mich von JFC abgekapselt und habe einen Dienst gestartet, den ihr hier hinter mir seht. Und das ist der Dienst Wort vom Kreuz. Wort vom Kreuz. Erstmal, wie kommen wir da drauf? Jetzt hat er leider nicht die Verbindung. Aber er ist an. Batterien sind auch drin. Jetzt, okay. Also basierend auf dem Vers aus 1. Korinther, denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen, uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Das Wort vom Kreuz. Ganz besonders richten wir uns an Jugendliche und an junge Erwachsene, dass sie das Wort vom Kreuz wieder kennenlernen. Dass sie zum einen, da stecken ja zwei Dinge hauptsächlich drin, das Wort, deshalb man das auch, jetzt musst du, will er nicht. Na gut, ansonsten könnt ihr auch nochmal hier vielleicht ausprobieren. Ne, mach gerne nochmal zurück. Zurück, nicht vor. Noch eins? Okay, wir schaffen das. Also, da stecken ja zwei Dinge drin, das Wort und das Kreuz. Also wir wollen wieder Jugendliche, junge Erwachsene hinführen, dass sie die Bibel kennenlernen, dass sie das Wort kennenlernen, dass sie wirklich darin, in diesem Wort wirklich Nahrung finden, dass sie heranreifen, dass sie mündig werden, dass sie wissen, wofür ihr Glaube steht. Und gleichzeitig ist es das Wort vom Kreuz. Ja, ein Wort vom Kreuz, das eigentlich so schwach ist in der Welt. Ja, da ist Jesus, der ans Kreuz geht und stirbt. Eigentlich total schwach, ja, in den Augen von anderen. Wie kann das denn nur sein? Aber genau dieses Kreuz ist das, was wir, glaube ich, brauchen als Christen. Dass wir diesem Weg von Jesus auch nachfolgen, diesem Weg, in dem wir auch, ja, auch sogar bereit sind, Leiden auf uns zu nehmen, wie Jesus das gemacht hat. Und das liegt uns am Herzen, besonders für die Zielgruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, aber auch darüber hinaus. Und das machen wir auf verschiedene Arten und Weisen. Also da können wir mal weiterklicken. Da haben wir zum Beispiel die Webseite wortvomkreuz.de. Wenn ihr möchtet, könnt ihr da drauf schauen. Da gibt es verschiedene Sachen, wie zum Beispiel weitere Predigten. Es gibt Papers, die man sich runterladen kann zu Themen wie Dreieinigkeit oder Selbstliebe. Und genau, und es wird unter anderem auch auf einen Podcast verwiesen. Also wenn du nochmal eins weiterklickst, dann kommt der Podcast. Genau. Wer ganz scharfe Augen hat, der kann vielleicht erkennen, wer mit mir da auf dem Titelbild zu sehen ist. Das ist nämlich der Markus von JFC. Also mit dem Markus zusammen mache ich einen Podcast, findet man auf Spotify und so weiter. Also Wortreich heißt der, da könnt ihr gerne auch einfach mal vorbeischauen. Und Instagram ist auch noch eine Sache, die wir machen. Also wenn du da nochmal weiterklickst, dann sehen wir einen Instagram-Kanal. Da. Also wer Instagram hat, Wort vom Kreuz. Genau, einfach, damit es überall Nahrung gibt, ja, damit wir überall diese Botschaft von dem Wort vom Kreuz vermitteln können. Genau, das ist ein Dienst, der jetzt gerade noch vollkommen in den Anfängen steckt. Letztes Jahr im März haben wir damit gestartet. Ich mache das nicht nur alleine, ich bin zwar die Person, die das vollzeitlich macht, aber es gibt auch im Hintergrund noch drei Personen, die das ehrenamtlich mitmachen. Die eine davon ist zum Beispiel Diana, die da mit dabei ist. Es sind dann so solche Grafiksachen oder Texte schreiben. Die zweite Person ist die Ilona, die hier sitzt. Und die dritte Person, die werdet ihr nicht kennen, ist die Katha, genau, kommt aus Mainz. Ja, und so ist unsere Mission, das Wort vom Kreuz zu verbreiten und das über die Social-Media-Kanäle. Jetzt wisst ihr, was es hier mit auf sich hat, als ihr das am Anfang im Gottesdienst gesehen habt und alle verwundert wart. Haben wir jetzt ein neues Logo als Gemeinde? Nein. Okay, dann lasst uns in die Predigt hineinstarten. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht hier doch nochmal eine andere Lösung finden, weil die vielen Folien durchzuklicken. Mhm. ist sehr cool. Perfekt. Vielen Dank an die Technik, die das gut gemacht hat. Okay, dann fangen wir an mit Gebet und dann starten wir in die Predigt hinein. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst. Wir danken dir, dass wir von dir lernen dürfen. Wir sehen an Jesus, wie du bist. Jesus ist das perfekte Abbild. Jesus, du bist wahrer Mensch und wahrer Gott. Und das ist gerade in dieser Geschichte auch ganz, ganz spannend. Und wir möchten dich bitten, dass du uns unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen, das uns berührt, in unserem Herzen anspricht. Herr, bitte segne du die Zeit, dass wir tief eintauchen und merken, was du uns heute Morgen zu sagen hast, Herr. Amen. Kämpfen wie Jesus. Kämpfen wie Jesus. Der Text ist in Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Das sind die Versuchungen, die Jesus in der Wüste erleiden musste. Die Versuchung von Jesus in der Wüste. Und ich denke, wir können sehr, sehr viel daraus für uns selbst mitnehmen. Wie hat Jesus gekämpft? Wie hat Satan angegriffen? Was lernen wir daraus für unser persönliches Leben? Und dieses Kämpfen, in das wir gleich eintauchen werden, also bevor wir da hineingehen werden, wie Jesus das gemeistert hat, hilft es einfach, diese Stelle einmal in einem gesamtbiblischen Kontext zu sehen. Und dem will ich euch mal aufzeigen, was ist dieser gesamtbiblische Kontext, in dem wir diese Stelle von den Versuchungen von Jesus einordnen können. Und zwar müssen wir uns einfach mal fragen, was ist unsere größte Hoffnung als Christen? Was sollte jetzt in diesem Moment unsere größte Hoffnung sein? Und ich denke, die Bibel zeichnet uns dieses Bild, vor allem in der Offenbarung, dass die größte Hoffnung die ist, dass eines Tages Jesus wiederkommen wird. Und wenn Jesus wiederkommt, wie er in der Offenbarung sagt, dass er alles neu machen wird. Dass es einen neuen Himmel und eine neue Erde geben wird. Eine neue Schöpfung, wie Jesus alles neu machen wird. Und er sagt, diese Schöpfung wird ohne Leid sein. Da wird kein Geschrei sein, kein Schmerz, kein Leid. Jede Träne wird abgewischt werden. Stellt euch das einmal vor, wie schön. Da steht man nicht morgens auf und ist vielleicht genervt, dass man so früh raus muss. Ja? Da ist man nicht genervt von Kleinigkeiten. Da ist man nicht sauer auf andere. Da laufen irgendwie die Dinge. Was für eine Vorstellung, eine Welt, in der es auch kein Leid gibt, in der es kein Geschrei gibt, kein Tod auch mehr. Und ich denke, das ist unsere allergrößte Hoffnung als Christen. Und auch wenn es richtig und wichtig ist, im Hier und Jetzt zu leben, ist es doch auch wichtig, diesen Zukunftsblick zu haben, dass wir in dieser Perspektive Ewigkeit leben. Und diese neue Schöpfung ist ja etwas, was Jesus eines Tages machen wird. Aber er wird sie nicht erst anfangen eines Tages, sondern eines Tages wird er kommen vom Himmel herab und er wird die ganze Schöpfung erneuern. Er wird alles neu machen, er wird es vollenden. Aber der Anfangspunkt, wann diese Schöpfung angefangen hat, das war schon. Jesus hat diese neue Schöpfung schon angebrochen. Das sehen wir zum Beispiel daran, als er hier auf der Erde gelebt hat, wie er gestorben ist und wie er auferstanden ist. Und als er auferstanden ist, dann hatte er zum Beispiel schon diesen Auferstehungsleib, der auch noch menschlich war. Er hatte immer noch die Narben an seinen Händen, aber der gleichzeitig auch dieser Leib war, dieser Körper war, der in dem neuen Himmel und der neuen Erde existieren werden. Und wir haben so Verse, die wir ganz gern zitieren, weil auch wir neu gemacht sind. Das ist dann zum Beispiel 2. Korinther 5, Vers 17. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Aber da steckt eigentlich so eine Tiefe drin in diesen Versen. In Christus sind wir eine neue Schöpfung. Schon jetzt sind wir, die wir mit Jesus leben, die wir erneuert wurden, schon jetzt sind wir Teil dieser Schöpfung, die eines Tages vollendet werden wird, wenn Jesus wiederkommt. Schon jetzt. Unser Geist, unser Herz ist erneuert, unsere Seele ist am erneuert werden und unser Körper, der wird eines Tages vollständig erneuert werden, wenn wir gestorben sind und Jesus uns auferwecken wird. Auch so hat Jesus die neue Schöpfung schon angebrochen, die er dann zur Vollendung führen wird. Und das ist deshalb ganz, ganz wichtig und hat viel mit dieser Stelle zu tun, weil Jesus der Erste war dieser neuen Schöpfung. Er war der erste Mensch dieser neuen Schöpfung. Der erste Mensch, der die ganze Schöpfung einleitet. Und es gab auch einen ersten Menschen der alten Schöpfung. Und der erste Mensch der alten Schöpfung war Adam. Und Adam war ebenso mit Gott unterwegs und auch bei ihm trat der Versucher heran. Und ich finde es ganz spannend, dass wir den Sündenfall gleich im ersten Buch des Alten Testaments in Kapitel 3 lesen und auch im ersten Buch des Neuen Testaments, nicht Kapitel 3, aber Kapitel 4, finden wir direkt auch die Stelle der Versuchung. Der erste Mensch der alten Versuchung, Adam, wurde versucht, aber er fiel in Sünde. Und mit ihm ist die ganze Schöpfung in Sünde gefallen. Die Schöpfung sehnt sich nach dieser glorreichen Zukunft, die Jesus uns bringen wird. Und jetzt verstehen wir vielleicht ein bisschen, wie wichtig dieser Text hier ist. Jesus, der erste Mensch der neuen Schöpfung. Und der Versucher tritt heran. Und eigentlich müssen wir wie ein, weiß nicht, so ein Krimi da sitzen und das lesen und uns fragen, wird Jesus nachgeben? Wird Jesus auch nur ein bisschen sich auf die Sünde einlassen? Denn wenn er es tut, auch nur ein bisschen hier sich auf die Sünde von Satan einzulassen, dann ist unsere ganze Hoffnung, die wir haben, auf diese perfekte Erde und diesen perfekten Himmel vollkommen hin. Dann wird es das nicht mehr geben, weil auch die neue Schöpfung in Sünde fallen würde. Und selbst wenn es noch diese Hoffnung geben würde, so könnten wir gar nicht mehr dahin kommen, weil Jesus, der dann Sünde hätte, nicht mehr für die vielen sterben könnte. Er hätte uns nicht freikaufen können für die neue Schöpfung. Und ich möchte, dass wir so heute Morgen diesen Text lesen, dass wir so herangehen und uns eigentlich fragen, auch wenn wir alle das Ende kennen, aber wird Jesus es schaffen? Wird er es schaffen? Und so gehen wir hinein. Vers 1. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Wir sehen gleich drei Dinge in diesem Vers. Und dieser erste Vers, mit dem das alles beginnt, der wirft schon sehr viele Fragen auf. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wird. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt, damit er versucht wird. Ist das so in unserem Glaubensbild, dass Gottes Geist uns auch in Wüstenzeiten führen darf, in lebensfeindliche Bedingungen hinein, damit wir versucht werden? Es wirft alle möglichen Fragen auf. Will Gott, dass wir versucht werden? Will Gott das? Und eine Antwort gibt uns Jakobus in seinem ersten Brief. Er hat nur einen Brief geschrieben, den wir zumindest haben, aber im ersten Kapitel, in Vers 13. Denn Gott kann nicht vom Bösen versucht werden und er selbst versucht auch niemanden zum Bösen. Und das sehen wir hier auch in dem Vers. Es ist nicht Gott, der versucht. Es ist der Teufel, der versucht. Der Teufel versucht. Aber Gott führt durch seinen Geist Jesus an einen Ort, wo er ganz bewusst auch versucht werden soll. Und das wirft die Frage auf, warum? Und auch das beantwortet Jakobus in seinem ersten Kapitel. Gleich in den ersten zwei Versen, oder ersten, also in Versen 2 und 3. Habt große Freude, wenn ihr in vielerlei Anfechtung geratet, weil ihr ja wisst, dass dadurch euer Glauben standhaft wird. Und so ist es, denke ich, auch hier. Jesus wird vom Geist in die Wüste geführt. Wenn wir den Kontext beachten, dann sehen wir, Jesus wurde gerade getauft und der Geist fiel in Form einer Taube auf ihn herab. Dieser Geist führt Jesus jetzt in die Wüste und was passiert direkt danach? Jesus beginnt seinen Dienst. Jesus fängt seinen großen Dienst an. Und so ist es, wie Jakobus auch sagt, wenn wir geprüft werden, erhalten wir Standhaftigkeit. Wir werden standhaft. Wir dürfen Prüfungen, wir dürfen Wüstenzeiten in unserem Leben, Versuchungen nutzen, um standhaft zu werden. Das Spannende ist, dass zum Beispiel im Hebräerbrief es sogar so weit geht, dass gesagt wird, und Jesus hat an dem, was er durch die Versuchung erlitt, den Gehorsam gelernt. Also man würde sich ja fragen, ist Jesus gehorsam? Ungehorsam? Ja, dass er erst den Gehorsam lernen musste? Nein, Jesus war nie ungehorsam. Aber es brauchte diese Situation, in der Jesus ungehorsam hätte sein können, um sein Gehorsam zu beweisen. Genauso wie wir auch Geduld lernen müssen, wenn wir und nur dort lernen können, wenn wir in Situationen sind, in denen wir Geduld brauchen. Und so ist es hier mit Jesus. Der Geist führt Jesus in die Wüste, dass er versucht wird. Es gibt so ein englisches Wort, das fand ich sehr, sehr hilfreich. Das nennt sich Father filtered. Vom Vater gefiltert. Alles, was wir in unserem Leben an Leid ertragen, musste zuerst an Gott vorbei. Es muss zuerst vom Vater gefiltert werden. Es ist nicht, dass Jesus das gut heißt und dass Versuchung jetzt was Gutes ist, aber er benutzt das Schlechte, er benutzt die Versuchung, um uns standhaft zu machen. Er gibt sozusagen in diesen Leiden uns einen Sinn, ein Wozu. Und so das zu begreifen, dass nichts, was wir in unserem Leben erleiden, irgendwie zu schlimm sein könnte, weil alles, was Gott zulässt, lässt er auch zu, weil wir es auch packen können mit seiner Hilfe. Was du in deinem Leben durchmachst, was auch immer das ist, Gott lässt es in einer gewissen Art und Weise zu, damit du daran den Gehorsam lernst und damit du lernst, mit seinen Waffen zu kämpfen, siegreich zu sein. Das macht nicht die Versuchung gut und das macht es auch nicht gut, dass wir uns darauf einlassen. Das ist der erste Vers. Und wir haben noch 10 vor uns. Es kann nur noch Stunden dauern. Starten wir rein in die 3 Versuchungen, die der Satan jetzt Jesus gibt. Und beim Kämpfen sind 2 Dinge wichtig. Es ist zum einen wichtig, dass wir unsere eigenen Waffen kennen, dass wir wissen, wie wir kämpfen können. Aber in einem Kampf ist es genauso auch wichtig, den Feind zu kennen. Es ist auch wichtig zu wissen, wer ist der Feind, wie stark ist der Feind, wie kämpft der Feind. Und so wollen wir hier in diese Versuchung hineingehen und uns anschauen, wie kämpft der Feind und wie antwortet Jesus darauf. Und da kommen wir zur ersten Versuchung. In den Versen 2 bis 4, Steine werden zu Brot, oder nicht? Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Ich denke, ganze 4 Sachen können wir hier schon erkennen, wie Satan angreift, wie er verschiedene Taktiken gebraucht. Das erste ist, er greift in dem Moment an, als Jesus 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte. Er greift an in diesem schwachen Moment. Er wartet, weil Satan so hinterlistig ist, wartet er auf deinen schwächsten Moment. Er will dich nicht angreifen in dem Moment der Stärke, sondern er will dich angreifen in dem Moment, in dem du nachlässig bist zum Beispiel, in dem du schwach bist. Da wartet er drauf und dann geht er mitten hinein in diesen schwachen Moment. Das zweite, was wir sehen, ist, Steine sollen zu Brot gemacht werden. Da fragt man sich doch, was ist hier die Sünde daran? Wo hätte denn Jesus jetzt, wenn er hier Steine zu Brot gemacht hätte, wo hätte er denn jetzt hier eine Sünde begangen? Ist doch nichts verkehrt dabei, Brot zu machen, das dann zu essen. Es wäre eine Sünde gewesen, weil Jesus zum einen auf die Stimme Satans gehört hat in dem Moment und nicht auf die Stimme Gottes. Und Jesus sagt einmal, ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe. Und was er dem Vater tun sieht, ist eindeutig, ja, was der Wille des Vaters hier ist, dass er fastet. Dass er ja, diese Zeit auch erträgt. Und der Satan tritt dazu und man könnte ja fast schon meinen, der kümmert sich um Jesus. Ja? Ach Jesus, du bist so hungrig. Komm, iss doch ein bisschen Brot. Mach's doch. Aber Brot ist an und für sich nicht sündig. Und das ist, denke ich, auch eine Sache, die wir bei Satan sehen können. Wie er etwas nimmt, was eigentlich gut ist, wie er etwas nimmt, was nicht an sich sündig ist und er dreht es um und verdreht es zur Sünde. Er macht es uns zur Sünde. Und es kann alles Mögliche sein in unserem Leben. Das können zum Beispiel Hobbys sein, die wir haben, die an und für sich gut sind, aber die, wenn sie einen zu hohen Stellenwert bekommen, verdreht werden und uns zur Sünde werden. Ich hatte das ganz selbst einfach im letzten Jahr erlebt. Ich wollte einfach so in dieser Pandemiezeit irgendwie auch ein cooles Hobby haben, zu Hause. Ich mag gern Dinge, wo man viel nachdenkt. Ja, und da kam mir der Schachhype sehr gelegen. Und ich habe angefangen, Schach zu spielen. Es hat mega Bock gemacht und ich habe da viel gespielt und es war echt eine große Freude. Und dann irgendwann hat Gott zu mir gesagt, okay, jetzt ist gut. Jetzt wird es dir zu wichtig in deinem Leben. Jetzt verdrängt es mich. Und ich habe leider nicht sofort drauf gehört und habe weitergespielt. Und ich habe gemerkt, wie es mich immer weiter weggetrieben hat. Ich denke nicht, dass Schach an und für sich sündig ist, aber dass der Versucher es zu einem Objekt der Sünde verdrehen möchte. Steine sind normal, Brot ist normal, aber der Versucher will es zur Sünde verdrehen. Das Dritte, was wir sehen, ist die Provokation. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist. Wir dürfen das nicht so lesen, als würde Jesus sagen, ja, ich glaube nicht, dass du Gottes Sohn bist, aber wenn du es bist, dann zeig doch, was du kannst. Das kann man im Griechischen erkennen, dass das nicht diese Form ist, wenn, sondern es ist eher ein weil. Ja? Weil du der Sohn Gottes bist. Weil. Und Jesus wurde ja auch gerade getauft und da kam eine Stimme vom Himmel, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Soll Satan die nicht gehört haben? Ich denke schon. Aber er will Jesus provozieren. Er will ihn herausfordern. Du bist der Sohn Gottes, Gott hat dir doch Gaben gegeben. Nutze die doch einfach mal für dich selbst. Du bist doch hungrig. Gebrauche sie für dich selbst. Und so will Satan irgendwie Jesus provozieren. Ich kenne das auch, ja, dass wir gerne provoziert werden oder wie leicht wir manchmal auf manche Provokation anspringen. Es muss gar nicht von anderen Menschen sein, aber es kann sein, dass wir einfach was beweisen wollen. Ja, wir wollen was beweisen, wer wir sind oder was wir können. Das sind auch Momente, in denen wir vorsichtig sein müssen. Und die letzte Taktik, die wir in diesem Vers hier sehen, ist Hunger. Jesus war hungrig. Ist doch spannend, oder? Da ist Jesus hungrig, 40 Tage und Nächte lang gefastet. Und Hunger ist ja nichts anderes als Sehnsucht nach Essen. Brot. Und das zeigt auch, dass Jesus auch vollkommen Mensch war. Er war vollkommen Gott, aber auch vollkommen Mensch. Er war hungrig. Aber er hatte Sehnsucht nach Essen, dass sein Magen gefüllt ist. Und Satan fängt genau an dieser Sehnsucht an. Er dockt dort an, wo wir gerade diese Sehnsucht haben. Wo wir diesen schwächsten Moment haben. Und ich muss dazu sagen, die Sehnsucht ist an und für sich nicht falsch. Es ist nicht verkehrt, dass Jesus hier hungrig ist. Jesus muss jetzt nicht hier sagen so, nee, ich bin gar nicht hungrig. Nee, oder ich brauche das nicht. Nee, Jesus braucht das. Die Sehnsucht ist an und für sich nicht falsch. Wir werden gleich sehen, wie Jesus darauf antwortet. Warum es wichtig ist, wie wir diese Sehnsucht füllen. Und so antwortete er. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das Erste, was wir sehen, ist, Jesus antwortet mit dem Wort Gottes. Es steht geschrieben. Und es zieht sich durch jede Versuchung hindurch. Es steht geschrieben. Er antwortet mit dem Schwert, wie die Bibel auch in der Bibel genannt wird. Mit dem Schwert. Es steht geschrieben. Mit nichts anderem wehrt er alle Angriffe Satans ab. Aber die Antwort ist ganz spannend. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Es ist so, Jesus hat diese Sehnsucht nach Essen und der Satan möchte sagen, hier, mach dir doch Brot. Er lenkt seine Augen auf irdische Dinge, wie er diese Sehnsucht in irdischen Sachen füllen kann. Jesus aber sagt, ich lebe nicht vom Brot allein, sondern von den himmlischen Dingen, von jedem Wort, das aus dem Mund meines Vaters herauskommt. Anstatt seine Sehnsucht in irdischen Dingen zu füllen in diesem Moment, füllt er sie bei Gott und verweist auf Gott und sagt, davon lebe ich. Auch bei der Frau am Brunnen in Johannes 4, da antwortet Jesus, dies ist meine Speise, dass ich den Willen meines Vaters tue. Darin nährt er seine Sehnsucht. Und ich weiß nicht, was für Sehnsüchte heute Morgen hier sind. Sicherlich sehr viele unterschiedliche. Vielleicht bist du einsam in dieser Pandemiezeit. Du hast die Sehnsucht nach Nähe. Du hast die Sehnsucht nach Gemeinschaft mit anderen. Und diese Einsamkeit ist an und für sich nicht verkehrt. Das ist, dieser Wunsch nach Nähe ist an und für sich nicht verkehrt. Aber vielleicht willst du diese Einsamkeit in falschen Dingen füllen. Vielleicht suchst du diese Einsamkeit zu füllen, indem du, keine Ahnung, ja, indem du viele Partner hast zum Beispiel. Du versuchst deine Einsamkeit nicht in Gott zu stillen, in der Gemeinschaft mit ihm, sondern in anderen Menschen. Vielleicht sehnst du dich nach Ruhe. Ich kenne ein paar Ehepaare mit Kindern, die sehnen sich sehr nach Ruhe. Einfach mal ein paar Minuten Ruhe. Worin suchen wir dann unsere Erfüllung? Worin suchen wir unsere Ruhe? Nehmen wir diese paar Minuten Zeit, um uns Videos anzuschauen oder in anderen Dingen unsere Ruhe zu suchen? Oder gehen wir mit unserem Bedürfnis zu Gott? Es ist nicht verkehrt, sich mal ein Video anzuschauen. Ja? Aber es ist verkehrt dann, wenn wir hauptsächlich unsere Ruhe in diesen Dingen suchen und nicht mehr bei Gott. Und so sehen wir Jesus. Er sagt, ich lebe von den Worten meines Vaters. Und siehst du auch so Gottes Wort, siehst du so die Bibel für dich, dass du davon lebst, dass du sie zum Leben brauchst, dass du von jedem einzelnen Wort aus Gottes Mund lebst. Wow, was würden wir uns füllen, wenn wir das immer so sehen? So kommen wir zur zweiten Versuchung, Verse 5 bis 7. Hochmut kommt vor dem Fall. Ist ja auch spannend, ne? Satan kommt mit einer Taktik nicht ans Ziel, nimmt er halt eine neue. Fängt er an, langsam anzuhebeln und versucht, ja, das alles aufzubrechen mit den unterschiedlichsten Werkzeugen und Taktiken. Und so fängt er an, Jesus noch mehr zu provozieren. Was er nutzt, ist Folgendes. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm. Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Inwiefern ist das hier eine Versuchung? Inwiefern ist das hier eine Sünde? Naja, der Satan hat nicht von ungefähr Jesus an den Tempel geführt. Er hätte ihn ja auch zu irgendeinem anderen hohen Gebäude führen können. Aber er führt ihn ganz bewusst zum Tempel. Und wenn Jesus sich darauf einlässt, und der stürzt sich herunter und die Engel kommen und fangen ihn auf, dann hätten alle Juden, und da waren viele Juden am Tempel, hätten in dem Moment gewusst, das ist unser Messias. Das ist der, den Gott gesandt hat. Aber das war nicht der Weg, den Gott haben wollte. Und Satan will Jesus dahin provozieren. Und er benutzt auf einmal die Bibel. Er dreht die eigene Waffe auch um gegen uns. Wie viel Leid ist schon durch falsch gebrauchte Bibelversen in Gottes Gemeinden entstanden? Denn auch hier, diese Stelle, nimmt der Satan einfach mal aus dem Kontext. Ja, da geht es um Leid. Das ist nämlich Psalm 91, der viel zitierte Psalm, gerade in der Pandemie. Ja, er wird dich bewahren, wenn Seuchen kommen, wenn Plagen kommen und so weiter. Ja, ist ein messianischer Psalm. Da geht es um Jesus. Insofern ist es schon richtig, an der Stelle hier drauf zu verweisen. Aber es geht um Leiden, das passiv kommt. Dass man nicht aktiv herausfordert und sich in den Tod hineinstürzt. Sondern es sind Dinge, die kommen und Gott hält die Dinge weg für Jesus. Und so ist es auch hier. Jesus weiß das. Dieser Vers ist sozusagen aus seinem Kontext herausgenommen und verdreht worden. Eine ganz hässliche, hässliche Taktik. Aber Jesus antwortet, da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Jetzt bin ich zu weit. Wiederum steht geschrieben. könnte ja meinen, dass man jetzt zurückschrecken muss. Oh, du kommst mit Bibelversen, oh nee, dann gehe ich gar nicht mehr dran an die Bibel. Nein, es ist ein Ringen. Und Jesus kennt die Bibel viel besser als Satan. Er kennt Gottes Wort und er weiß, nein, nein, das hast du gerade nur herausgegriffen, um das zu tun, was du willst. Und dann benutze eine viel bessere Bibelstelle, die hier hereinpasst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du sollst dein Glück sozusagen nicht herausfordern. Wir sollen Gott vertrauen. Auf sein Wort hin, wenn er etwas sagt. Wir sollen ihn nicht herausfordern in Dingen, die er uns nicht sagt. Tja, Satan, Pech gehabt. Kein Hochmut im Herzen von Jesus. Keine Überheblichkeit. Er kennt das Wort noch besser. So kommen wir zur letzten Versuchung. Verse 8 bis 11. Der König der Welt. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Hier zeigt sich das wahre Gesicht von Satan. Er kümmert sich nicht um Jesus, dass er den Hunger stillt. Er interessiert sich auch nicht dafür, dass die Juden ihn als Messias erkennen. Er möchte einfach nur angebetet werden. Und es ist schon krass. In einer gewissen Art und Weise steigern sich die Versuchungen und auch die Orte der Versuchung steigern sich. Zuerst ist es eine Wüste, dann ist es die Zinne des Tempels und jetzt ist es der hohe Berg. Die Intensität nimmt zu. Und Satan zeigt Jesus alle Reiche. Er will die Augen ansprechen, wie bei Eva im Garten Eden. Die Frucht war gut anzusehen. Wenn man Dinge sieht, dann ist man ja schon kurz davor, sich darauf einzulassen. Aber inwiefern war das eine Versuchung für Jesus, alle Reiche der Welt und die Herrlichkeit zu sehen? Naja, Jesus sehnt sich danach, der König der Welt zu sein. Und er wird es auch eines Tages so sein, dass alle Welt es anerkennt, dass alle ihre Knie beugen vor diesem König. Aber der Zeitpunkt ist falsch und der Weg ist falsch. Denn es wird eines Tages sein, dass Jesus der König dieser ganzen Welt ist, dass er der König der Könige ist und jeder es auch anerkennen wird. Der Zeitpunkt ist falsch und Satan will das sozusagen beschleunigen. Und er wird ein gerechter König sein, er wird ein König sein, der diese Welt wirklich regiert wie ein guter Herrscher, wie jemand, der keinen Murks macht, der sich nicht auf irgendwelche komischen Lobbyisten-Sachen einlässt oder so, sondern der ganz klar die Gerechtigkeit durchsetzt. Und der Weg dahin ist falsch. Denn der Weg ist das Leiden und nicht die Anbetung Satans. Nicht den Ruhm, sondern das Leiden. Und deswegen ist die Antwort auch von Jesus hier so spannend auf die dritte Versuchung. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, Weiche, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Jesus weist Satan wieder sofort in die Schranken und sagt: Du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ich glaube, Satan hätte kein Problem gehabt, wenn er angebetet worden wäre und Jesus einfach weiterhin auch Gott angebetet hätte. Das wäre nicht das Problem gewesen. Du kannst mich anbeten, Jesus, aber kannst ja auch weiterhin deinen Gott anbeten. Mach einfach beides gleichzeitig. Nee, so funktioniert das nicht. Gott will alleine angebetet werden. Er will alleine diese Priorität in unserem Leben haben. Und deswegen wäre das auch falsch. Und wir sollen ihm allein dienen. Und Jesus sagt an einer anderen Stelle auch: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld. Wir können nicht zwei Dinge gleichzeitig bedienen in unserem Leben. Eins wird über das andere herrschen, aber welches wird es sein? Und wir sollen Gott allein dienen. Wir sollen darauf Acht haben, dass wir Gott allein dienen. Pass auf, dass du in deinem Leben nicht etwas anderes an diese Stelle setzt, dem du dienst. Dass du nicht irgendwie dadurch den Satan anbetest. Das waren die Versuchungen von Jesus und so kommen wir zum Schluss. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten zu ihm und dienten ihm. Die Wüstenzeit hat ein Ende. Sie bleibt nicht ewig. Die Versuchungen haben ein Ende. Sie bleiben nicht ewig. Und das sehen wir jetzt auch, weil die Frage von heute Morgen ist ja, wie kämpft Jesus? Wie können wir wie Jesus kämpfen? Und drei Dinge habe ich in diesen Versen entdeckt, die uns, glaube ich, auch sehr hilfreich sind. Und alle erinnern mich an Jakobus 4, Vers 7. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Zwei Dinge. Unterwerft euch Gott und widersteht dem Teufel. Und das sind diese drei Dinge. Jesus ließ sich vom Geist Gottes führen in die Wüste hinein. Er ordnete sich Gott unter. Er ordnete sich Gott unter und darin ließ er sich sogar in diese Wüstenzeit hineinführen. Sind wir bereit, uns von Jesus auch an solche Orte führen zu lassen? Sind wir bereit, von Gottes Geist uns an Orte des Leidens führen zu lassen? Aber wir müssen keine Angst haben, denn der Geist bleibt bei uns. Der Geist verlässt uns nicht. Der Geist geht mit. Wir sind nicht alleine darin. Die zweite Sache, wie Jesus sich untergeordnet hat, war, er war bereit zu leiden. Er hungerte. Er hatte schrecklich Hunger nach 40 Tagen. Er war bereit, Leiden auf sich zu nehmen. Auch hierin ordnete er sich Gott unter. Die letzte Sache war, wie wir es schon gesehen haben, er kämpfte mit Gottes Waffen. Er kämpfte nicht mit seinen eigenen Waffen. Er kämpfte nicht mit seiner eigenen Kraft und Stärke, sondern er kämpfte mit Worten der Bibel. Und auch wir, glaube ich, tun gut daran, wenn wir so von Gottes Wort uns ernähren, dass wir so vorbereitet sind, dass wenn wir in Zeiten der Wüste hineinkommen, dass wir sozusagen unsere Waffen, das Schwert, geschliffen haben, dass es schon vorbereitet wird in Zeiten, in denen wir nicht kämpfen, für den Kampf, dass wir Gottes Wort kennen, dass wir Bibelverse kennen, dass wir Bibelverse vielleicht auch auswendig lernen. Ich will das nicht als einen Befehl sagen, sondern als etwas, wie wir es gelesen haben in der Antwort von Jesus, dass es unser Leben ist, dass wir es zum Leben brauchen und dass diese Waffen geschliffen sein sollten, dass wir uns somit vorbereiten, dass wenn die Zeit des Kampfes kommt, wenn Satan uns auf vielerlei Weisen versucht, dass wir dann bereit stehen. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Amen.